Man kann 100 Artikel lesen und 20 TV-Dokus sehen. Man versteht nicht, wie so viel Alltag existieren kann und gleichzeitig der schrecklichste Krieg der letzten 80 Jahre in Europa dort tobt. Also ich habe wirklich ganz tolle, gastfreundliche Menschen dann gefunden, die mich natürlich auch freiwillig einladen. Von daher zwinge ich ja niemanden. Einer hat auch gesagt, die Deutschen haben 1 Million Ukrainer aufgenommen, da können wir doch auch mal einen Deutschen bei uns aufnehmen. Also das fand ich ganz hübsch ausgedrückt. Also diese ständige Anspannung, jetzt auch die Angst vor dem nächsten Winter, das macht was mit den Menschen. Und das ist kaum vorstellbar, wie trotzdem sie immer weitermachen. Und oft ist die Einstellung dann einfach, jeden Tag aufs Neue erstmal so als kleine Einheit zu begreifen und das wieder zu schaffen und am nächsten Tag einfach durchzukommen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Stefan Ort. Er ist Reporter, Autor und leidenschaftlicher Couchsurfer. Über seine Reisen in Länder wie den Iran, Russland oder China hat er in mehreren Bestsellern berichtet. Sein aktuelles Buch Couchsurfing in der Ukraine gibt einen ganz besonderen Einblick in ein Land im Kriegszustand. Über Monate war er couchsurfend quer durch die Ukraine unterwegs, hat interessante Menschen getroffen und spannende Gespräche geführt. Ich wollte von ihm wissen, wie es den Menschen in der Ukraine in der aktuellen Situation ergeht, woher sie die Kraft zum Weitermachen nehmen und wie es ist, ein Land im Krieg zu bereisen. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über das Couchsurfen zu sprechen, um über die Ukraine zu sprechen, um darüber zu sprechen, was du auf deinen Reisen erlebt hast und natürlich auch gerade in dieser durchaus konfliktbelasteten Region, wenn man es sehr verniedlichend fast so nennen möchte. Aber wie es da aussieht und was da passiert, reden wir gleich nochmal genauer darüber. Erstmal dir ein herzliches Willkommen.
Ja, hallo Daniel, freue mich sehr, dass ich hier bin.
Wir nehmen hier heute am 27. August auf. Das ist gerade bei solchen tagesaktuellen Themen ja immer durchaus eine wichtige Information. Wir hatten gerade erst wieder eine Angriffswelle Russlands auf die Ukraine. Deine Freundin ist Ukrainerin, lebt in Kiew die meiste Zeit. Was hörst du denn gerade aus der Region? Wie geht es den Menschen dort, auch in dieser aktuellsten Situation?
Ja, dieser Montag war natürlich ein richtig schlimmer Tag für Kiew mal wieder und fürs ganze Land. Es wurden noch nie so viele Raketen und Drohnen an einem Tag auf die Ukraine geschossen. Es gab heftige Schäden für Energieinfrastruktur, Stromausfälle. Also viele, viele Stunden saß man dann da auch im Dunkeln rum oder hatte einfach keinen Strom. Also von daher ein extrem belastender Tag. Und man geht dann halt in Sicherheit. Man geht in den Raum, der am wenigsten Fenster hat, also meistens ins Badezimmer und wartet, bis dieser Luftalarm vorbei ist. Und das ist schon wahnsinnig heftig, das immer wieder auszuhalten, gerade wenn es dann natürlich so ein besonders brutaler Angriff ist.
Du warst im Februar 2023, also vergangenes Jahr, in der Ukraine unterwegs, um auch dann couchsurfend dich quasi fortzubewegen und für das Buch auch zu recherchieren. Ich könnte mir vorstellen, das war ja auch nicht gerade die, ich sage jetzt mal, wärmste Reisezeit, um durch das Land zu kommen, also mitten im Winter, kalte Temperaturen, dazu die Kriegssituation. Wie bist du da in den ersten Tagen überhaupt vorangekommen? Also wie kommt man auch überhaupt in das Land momentan? Du warst ja auch vor kurzem erst wieder da. Wie funktioniert das überhaupt logistisch und wie waren deine ersten Erlebnisse im Land?
Ja, das ist tatsächlich schwierig logistisch, weil eben keine zivilen Flugzeuge fliegen, schon seit Februar 22. Das heißt, man muss immer mit Zügen oder Bussen einreisen, immer auf dem Landweg. Also sehr häufig nehme ich den Nachtzug von Przemyśl in Polen, was so der letzte Ort vor der Grenze ist. Und dort gibt es einen Zug, der direkt nach Kiew geht. Und diese Reisen habe ich jetzt schon sehr oft gemacht. Es geht nie unter 24 bis 26 Stunden ab Hamburg, um dorthin zu kommen für eine Richtung. Also das ist immer wieder eine ziemlich weite Strecke natürlich. Und die ersten Eindrücke waren, nun, es war dann doch schon Frühling und da war ich auf einer Bergtour unterwegs mit zwei Gastgebern. Ich hatte zwei wundervolle Gastgeber in Ivano-Frankivsk, die haben mich mitgenommen in die Karpaten, wo sie als Wanderführer arbeiten an den Wochenenden, haben mich auf eine dreitägige Tour mitgenommen und ich hatte die Hoffnung, dass ich dort mal total dem Krieg entkommen kann, was sich aber nicht so erfüllt hat. Es gibt dort nämlich ganz viele Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg, in dem wirklich sehr heftige Schlachten in den Karpaten gefochten wurden. Von daher, egal ob man 700 Kilometer von der Front weg ist, man kommt nie so ganz weg von diesem Kriegsthema.
Wie präsent ist denn der Krieg bei den Menschen, auch in den Ecken, wo du unterwegs warst? Du bist ja durchaus ein bisschen rumgekommen. Gibt es da Unterschiede, je nachdem, wo man ist? Oder ist der Krieg generell sehr präsent bei den Menschen, bei den Ukrainern und Ukrainerinnen?
Es gibt natürlich Unterschiede, ob man jetzt in Lviv ist, wo ziemlich viel Alltagsleben einfach seinen Gang geht und wo relativ selten Raketenalarm ist im Vergleich zu anderen Städten oder in kleinen ländlichen Orten im Westen des Landes, da ist es auch relativ ruhig. Wenn man dann näher an die Front kommt, ist das eine ganz andere Situation. Da ist es jede Minute quasi präsent. Man sieht sehr viel Militär. Man ist erheblich nervöser, wenn es Luftalarm gibt. Aber auch in Kiew selber, es ist einfach diese Unvorhersehbarkeit. Man weiß einfach nicht, wie es in den nächsten Stunden sein wird. Es kann jederzeit umschlagen in eine Krise. Und ich glaube, das ist ein Thema, was sehr viele nicht verstehen von Deutschland aus. Man kann 100 Artikel lesen und 20 TV-Dokus sehen. Man versteht nicht, wie so viel Alltag existieren kann und gleichzeitig der schrecklichste Krieg der letzten 80 Jahre in Europa dort tobt. Und das zu verstehen, war für mich auch eine ganz wesentliche Aufgabe für diese Recherchereise. Und natürlich nach 2,5 Jahren, die Leute sehnen sich wahnsinnig nach Alltag, nach Struktur. Sie wollen Normalität. Sie wollen mal mit Freunden in die Kneipe gehen. Und das ist komplett normal und einfach auch eine Art von Coping-Strategie für die ganzen psychologischen Schwierigkeiten, die sie da mitnehmen von diesen 2,5 Jahren Ausnahmezustand. Es ist total menschlich, dass man da diesen Alltag braucht. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen. Und es kann jeden Moment umschlagen und wieder die vollkommene Krisensituation sein. Es ist eine Art von Ablenkung, aber man ist nie, man hat nie den Gedanken, der Krieg existiert hier gerade gar nicht.
Die Menschen, die du da getroffen hast, auch die Menschen, bei denen du untergekommen bist während deiner Reise, sind das geübte Couchsurfer bzw. Menschen, die geübt darin sind, Gäste bei sich aufzunehmen? Oder waren das Menschen, die sich gesagt haben, gerade in der aktuellen Situation möchten wir anderen helfen, die vielleicht im Land unterwegs sind, die vielleicht eine Unterkunft suchen, die vielleicht sogar ihr Obdach verloren haben durch den Krieg, durch vielleicht Bomben, die die Häuser zerstört haben oder ähnliches?
Also viele waren ziemlich erfahrene Couchsurfer, viele sind selber vorher oft damit gereist und kannten das schon sehr gut. Und ich muss dazu sagen, ich hatte am Anfang ziemliche Bauchschmerzen, ob das okay ist, dort rumzureisen und um Gastfreundlichkeit zu bitten. Wie ich das eben immer mache auf meinen Reisen, ist das nicht total daneben in einem Kriegsland? Und ich habe ein paar Couchsurfing-Mitglieder angeschrieben, sie gefragt, was sie davon halten und war überrascht, wie positiv sie waren und dass sie da wirklich rundum gesagt haben, ich soll das machen, gerade wenn ich drüber schreibe, wie die Realität im Land ist, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Und also ich habe wirklich ganz tolle, gastfreundliche Menschen dann gefunden, die mich natürlich auch freiwillig einladen, von daher zwinge ich ja niemanden. Einer hat auch gesagt, die Deutschen haben 1 Million Ukrainer aufgenommen, da können wir doch auch mal einen Deutschen bei uns aufnehmen. Also das fand ich ganz hübsch ausgedrückt. Und im Endeffekt waren es einfach sehr sehr positive menschliche Erfahrungen auf Augenhöhe. Ich kam also nicht als Reporter mit einem großen Filmteam da rein, sondern als normaler Mensch mit Rucksack und in einem eher freundschaftlichen Kontext. Und ich glaube, das macht dann auch den Unterschied einer solchen Reise aus.
Jetzt gab es ja durchaus auch immer mal wieder Kritik an der Unterstützung der Deutschen für die Ukraine, blockierte Waffenlieferungen, bestimmte Dinge, die man nicht in die Ukraine geben möchte oder mochte, bestimmte Waffensysteme und Ähnliches. Wir hatten die Diskussion um Panzer und so weiter. Gleichzeitig tut Deutschland aber natürlich sehr viel im Allgemeinen. Wie ist denn die Stimmung im Land gegenüber Deutschland? Wie hast du das wahrgenommen?
Ich habe oft wildfremde Menschen getroffen im Zug oder selbst auf der Straße, die mir überschwänglich gedankt haben dafür, was Deutschland tut für die Ukraine. Die Leute verstehen sehr wohl, dass das mit 5000 Helmen angefangen hat und dass das vor 2,5 Jahren noch eine ganz andere Stimmung im Land war und dass das wirklich eine fast revolutionäre Veränderung ist, dass Deutschland nun der wichtigste Lieferant von Material in Europa ist. Und das wird absolut gesehen. Und wie gesagt, also ich habe ja, das ist ja nicht meine politische Entscheidung gewesen, aber mir wurde dafür dann gedankt tatsächlich. Und gleichzeitig sehen die Leute natürlich auch, dass diese Beschränkungen, die ihnen auferlegt werden, und die Dinge, die nicht geliefert werden, ihnen das Leben einfach verdammt schwer machen. Natürlich wissen wir, die Taurus-Diskussion war viele, viele Monate ganz präsent. Und natürlich hätte es wahnsinnig geholfen, wenn Deutschland diese Raketen geliefert hätte. Genauso wie natürlich jeder weiß, dass wenn die USA oder generell der Westen zulassen würde, dass man militärische Ziele im Land, also in Russland, attackieren darf, dass man ganz andere Möglichkeiten hätte in diesem Krieg und dass eben solche unfassbar heftigen Raketenangriffe, wie wir jetzt zuletzt wieder hatten, damit eben verhindert werden könnten im Endeffekt. Also diese Frustration ist wahnsinnig groß, dass man eben mit quasi einer Hand auf den Rücken gebunden sich da verteidigen muss, dass man nicht alles bekommt, was man will. Und die Ukrainer wissen eben auch ganz genau, dass diese Eskalationsdrohungen bisher immer leere Drohungen waren. Sie haben es oft erlebt, dass ihnen Nuklearschläge angedroht wurden für Dinge, die dann passiert sind und es kam kein Nuklearschlag. Dementsprechend haben die Ukrainer auch die Erfahrung gemacht, dass die Konsequenz dafür nicht die angedrohte ist.
Du warst immer wieder im Land. Das letzte Mal ist noch gar nicht lange her. Wie ist denn dein Eindruck von der Motivation im Land? Ich könnte mir vorstellen, nach all der Zeit, nach all den Erfahrungen im Krieg, nach all den Schrecken des Krieges, wird man vielleicht müde, wird frustriert, hat Mühe, sich den Optimismus zu bewahren. Wie ist denn da dein Eindruck?
Da hat sich definitiv etwas gewandelt. Also gerade wenn man vielleicht Anfang 2023 mit der Situation jetzt vergleicht, oder eben auch Mitte 2022 noch, wo es einen erheblich größeren Optimismus gab, auch irgendwie diese Perspektive, dass das Ganze vielleicht in ein paar Monaten vorbei sein kann. Das alles hat man jetzt nicht mehr. Kein Mensch weiß, wie sich das in den nächsten Monaten lösen lassen soll, vor allem auf eine Art, die irgendwie akzeptabel ist eben auch für die ukrainische Seite. Und dementsprechend ist die Ermüdung und die Frustration schon extrem hoch. Jeder hat irgendwie, also jeder weiß, wie sich posttraumatische Störungen anfühlen. Jeder einzelne Mensch in diesem Land kennt das durch diese ständige Anspannung auch. Viele haben medizinische Probleme auch anderer Art, also Herzprobleme zum Beispiel. Das wirkt sich natürlich komplett auf den Alltag aus und dann eben diese alltäglichen Dinge. Also dann ist an einem Tag nur 6 Stunden lang Strom verfügbar. Das heißt, man muss seinen ganzen Ablauf darauf ausrichten, dass man da seine Devices auflädt und die Waschmaschine benutzt, nur in dieser Zeit. Und also diese ständige Anspannung, jetzt auch die Angst vor dem nächsten Winter, das macht was mit den Menschen. Und das ist kaum vorstellbar, wie trotzdem sie immer weitermachen. Und oft ist die Einstellung dann einfach, jeden Tag aufs Neue erstmal so als kleine Einheit zu begreifen und das wieder zu schaffen und am nächsten Tag einfach durchzukommen.
Wir haben vorhin schon gesagt, du warst in verschiedenen Ecken des Landes unterwegs. Kannst du uns da vielleicht nochmal so einen kleinen Überblick geben, wo du warst und wie du dich auch im Land fortbewegt hast? Weil das könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht auch gar nicht mal so einfach.
Ich bin sehr viel mit Zügen gefahren. Das Zugsystem funktioniert extrem effizient und zuverlässig. Also zu Recht wird die ukrainische Bahngesellschaft, also werden die Mitarbeiter als absolute Helden gefeiert, weil sie das einfach aufrechterhalten und man wirklich damit ganz gut durchs Land kommt. Es gibt sehr viele Nachtzugverbindungen auch, ich glaube mehr Nachtzüge als in irgendeinem anderen europäischen Land. Die Distanzen sind eben auch relativ groß teilweise. Und ja, dementsprechend habe ich sehr viel diese Züge benutzt. Ich bin im Prinzip in alle Himmelsrichtungen gefahren. Also ich war ganz im Norden, nördlich von Kiew, in Tschernihiw zum Beispiel. Ich war in Odessa im Süden, ich war im Osten in Kostjantinivka und Kramatorsk und Izium und Dnipro, Saporischschja, solchen Orten relativ nah an der Front. In Charkiw war ich und dann auch ganz im Westen in Lviv, in den Karpaten, Ivano-Frankivsk. Also ich habe schon versucht, geografisch sehr viel abzudecken und so ein komplettes Bild des Landes zu bekommen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen im Land jetzt nicht unbedingt erpicht darauf sind, 24/7 über Krieg zu sprechen, sondern durchaus auch mal froh sind, wenn sie diesem Thema entkommen können. Wie war das denn in deinem Kontakt mit den Menschen vor Ort? War das so, dass die von sich aus dann auch über dieses große Thema, diesen Elefanten im Raum sozusagen direkt sprechen wollten oder war man da eher froh, dass man vielleicht auch mal eine ganz andere Perspektive und ganz andere Themen irgendwie diskutieren konnte?
Ich glaube, das ist nicht unbedingt so, dass man drüber sprechen will, aber man kommt zwangsweise ständig auf dieses Thema zurück, weil es so stark jede Stunde des Alltags bestimmt und es einfach so eine unfassbare Ausnahmesituation ist. Und das war, also ich hatte Momente in Charkiw zum Beispiel, hatten wir einen Stadtrundgang mit ein paar Leuten und eine meinte, können wir bitte mal jetzt über was anderes reden? Und dann haben wir uns alle irgendwie angeguckt und einer fragte, und ja, hast du Brüder und Schwestern? Was sind so deine Hobbys? Und nach 5 Minuten waren wir zurück beim Kriegsthema und wieder bei Raketenangriffen und Bomben und Zerstörung. Also man kommt wahnsinnig schwer davon weg. Und gleichzeitig ist es aber so wichtig, diese Momente zu haben, wo das mal raus ist aus dem Kopf, wenigstens für ein paar Stunden. Und das waren oft die allerwertvollsten Momente dieser ganzen Reise. Ich hatte zum Beispiel in Tschernihiw im Norden einen Gastgeber, das war erst ein bisschen skurril, der meinte zu mir, ja, also heute Abend hätte er Jubiläum mit seiner Freundin und ob ich nicht Lust hätte, mitzukommen zu seinem Date. Und ich meinte, ja, das ist doch vielleicht nett, wenn ihr das alleine feiert, ich kann mich auch gut allein beschäftigen. Und nein, er meinte, ich soll da bitte mitkommen und das wäre das einmonatige Jubiläum. Und ich habe dann am Abend festgestellt, was meine Rolle da war. Ich war nämlich als Paarfotograf eingeplant und wir sind 3 Stunden lang durch die Stadt gelaufen, vom Café, durch die Parks, durch verschiedene Straßen. Und ich habe Bilder gemacht von denen mit Lichterketten darüber, mit Spiegelungen im Wasser, mit roten Blumen im Vordergrund, das volle Programm. 800 Fotos sind entstanden in 3 Stunden, die ich denen dann gegeben habe. Sie waren wahnsinnig begeistert, die dann auf dem Display zu sehen und diese Freude in ihren Gesichtern, das war so, so genial. Und erst abends beim Einschlafen ist mir aufgegangen, warum dieser Abend eben so besonders war. Wir haben wirklich 3 Stunden lang kein Wort über den Krieg geredet. Das war total speziell für alle Beteiligten.
Das heißt, man versucht schon auch den Alltag möglichst normal leben zu können, wo und wann es denn möglich ist. Also klar, wenn dann der nächste Raketenalarm kommt, ist man natürlich schnell wieder eingeholt von dem Schrecken des Krieges. Aber solange der nicht da ist und solange man keine Schreckensmeldungen gerade ad hoc bekommt, versucht man, so gut es irgendwie geht, diesen Alltag aufrechtzuerhalten und den Krieg fernzuhalten.
Absolut, also da ist viel eben auch Ablenkung und diese Episode mit meinem Fotografenjob, war 3 Tage nach dem schwersten Raketenangriff auf Tschernihiw, wo das Theater im Zentrum angegriffen wurde, wo viele Zivilisten ums Leben kamen, also wo gerade noch dieser Schock über der ganzen Stadt hing von diesem Angriff, der nur wenige Tage her war. Und ja, jeder Moment der Ablenkung, jede Stunde, die man nicht an Krieg denkt, ist einfach 10-mal so wertvoll, wie man das sonst im Alltag hat.
Wir haben ja immer große Diskussionen darüber, wie so ein Endszenario, ein Friedensszenario für diesen Krieg aussehen könnte, wie sich Russland das vielleicht vorstellt, womit Russland zufrieden wäre, womit aber irgendwie auch der Rest der Welt leben kann und womit aber insbesondere vor allem die Ukraine auch klarkommt. Wie hast du das denn erlebt im Land, fernab der Politik? Ist man da nach wie vor, also ich hatte den Eindruck, zu Beginn des Krieges waren die Ukrainer ja wahnsinnig stolz auf ihr Land und hätten kein Quadratmillimeter dieses Landes irgendjemandem abgeben wollen. Ist das nach wie vor so oder hat man da jetzt das Gefühl, nach diesem zermürbenden Krieg wird man da vielleicht offener auch für andere Lösungen, die von der Politik ja natürlich abgelehnt werden, aber wie ist da so die Stimmung im Land?
Da ändert sich definitiv was. Natürlich herrscht auch ein gewisser Realismus in den Köpfen, dass es im Moment nicht so aussieht, als könnte man leicht das ganze Land zurückbekommen wieder. Gleichzeitig sagen manche im Osten, also in Luhansk und Donetsk, ist so viel zerstört inzwischen, dass es gar nicht so wertvoll ist, diese Regionen zurückzubekommen. Gleichzeitig wurden viele Russen dort angesiedelt. Nun inzwischen ist es ganz schwierig, das sich wieder vorzustellen als ukrainisches Land. Und ich glaube, psychologisch gesehen wäre die Krim eben extrem wertvoll, wenn man die zurück erhält, was mit westlicher Unterstützung durchaus militärisch möglich ist, dann hätte man einen ganz klaren psychologischen Sieg, den Putin auch nicht gut verkaufen kann zu Hause. Das wäre schon viel wert. Und die Sache ist auch noch ein weiterer Gedanke. Mit westlicher Unterstützung könnte man die jetzige Front auch durchaus verteidigen gegen weitere Angriffe, so lange, bis Russland nicht mehr kann. Also der Westen hat mehr Geld im Endeffekt und könnte das tun, wenn er dazu bereit ist. Und dementsprechend würde sich Russland da einfach abnutzen und irgendwann nicht mehr weiterkommen. Und dann würden möglicherweise die Grenzen eben so sein, wie sie jetzt sind oder wie auch immer. Also diese Maximalidee ist, glaube ich, immer weniger in den Köpfen präsent. Und viele wissen auch, es ist klar, irgendeine Art von Verhandlung muss es geben. Nur die größte Herausforderung ist einfach, wie macht man einen Vertrag, der garantiert, dass nicht in 2 oder 3 Jahren Russland wieder angreift. Die Ukrainer wissen genau, sie haben so oft verhandelt mit Russland, sie wissen, dass man denen nicht trauen kann, weil eine Unterschrift von Russland ist quasi nichts wert. Also dieses Problem zu lösen, wie kann das nachhaltig sein, dass es eben nicht nur für 2, 3 Jahre ist? Das ist die allergrößte Herausforderung.
Fernab der Politik, fernab von Putin und den russischen Politikern, wie ist denn eigentlich das Verhältnis der Ukrainer zum russischen Volk sozusagen, also zu den Russen selbst und zum Land selbst, ohne jetzt direkt den Konflikt und die tatsächlichen politischen Konfliktparteien damit reinzunehmen?
Das ist schon sehr, sehr negativ behaftet inzwischen, weil von Anfang an die Ukrainer das nicht als Putins Krieg gesehen haben, wie das hier manche sehen wollten. Sie haben vielmehr gesehen, dass sie Bekannte haben in Russland, die wegschauen, die nichts unternehmen dagegen, die auch kollaborieren. Also wie viele Russen arbeiten in den Waffenfabriken jetzt mit und verdienen da besser als vorher? Wie viele Russen sind an der Front? Das ist nicht Putin selber. Die Foltertaten, also die Folterungen in Gefängnissen, die entstehen in den okkupierten Gebieten, das ist nicht Putin. Und die Gräueltaten von Butscha und Irpin, all das sind diese Menschen. Und entsprechend haben sie so direkt etwas erlebt, eine unfassbare Aggression, einen Angriff auf ihr Land, einen Hass, den sie dann eben auch wieder im russischen Fernsehen sehen. Also man muss sich mal russische Talkshows anschauen, wie da über die Ukraine geredet wird. Das ist purer Faschismus. Also so sprechen Faschisten und das wird dort geduldet. Man kann, wenn man in dem Land lebt, unter diesen Angriffen, man kann sehr wenig Positives empfinden für Russen. Und ich glaube, das muss man sich klar machen, wenn man sich vielleicht manchmal wundert, wie emotional Ukrainer reagieren auf irgendwelche Ideen, dass doch die einfachen Menschen sich wenigstens näher kommen sollten und sich irgendwie versöhnen sollten. Nein, das kann nicht gehen, wenn es einen Angreifer gibt und ein Land, das angegriffen wird, und die Angreifer oder die Angehörigen des Angreiferlandes positionieren sich nicht dagegen. Also gerade war eine große Enttäuschung zum Beispiel mit den russischen Dissidenten, die bei diesem Gefangenenaustausch freikamen. Von denen hatte man mehr Statements erwartet gegen diesen Krieg und gegen den Angriff Russlands. Aber da kam relativ wenig. Und von daher, wenn man dort 8 Monate in dem Land verbringt wie ich, kann man das sehr gut verstehen mit der Zeit, dass da eine solche Abneigung entsteht. Ich meine, eine hat mir gesagt, eine Gastgeberin in Saporischschja meinte, was sollen wir denken? Diese Männer kommen in mein Land, ohne dass sie eingeladen wurden. Sie würden mich töten, wenn sie mich hier sehen. Also sie war an der Front auch aktiv bei militärischen Evakuierungen. Diese Leute greifen mit Raketen mein Elternhaus an. Was soll ich denen gegenüber fühlen? Und das kann man dann schon nachvollziehen mit der Zeit.
Du hast ja mehrere Bücher zum Thema Couchsurfing geschrieben. Unter anderem warst du auch in Russland unterwegs. War das den Menschen, die du besucht hast, eigentlich bewusst? Also haben dich Menschen darauf auch angesprochen, dass du eben auch in Russland unterwegs warst, und welche Fragen kamen da?
Ja, das war manchmal Thema. Also einmal wurde ich so richtig gegrillt, so am ersten Abend in Ivano-Frankivsk von meinen Gastgebern, von dem Gastgeberpaar, die dann schon genau wissen wollten, was das damit auf sich hatte. Und vermutlich hätten die mich gleich wieder auf die Straße gesetzt, wenn meine Antworten sie nicht halbwegs befriedigt hätten. Also die Sache ist eben auch die, ich habe ja ein Russlandbuch geschrieben, was einen relativ humorvollen Ton hatte. Die Reise war 2016, 2017 ist das Buch erschienen. Ich hatte damals das Gefühl, man kann das machen in einem solchen Ton. Es passieren viele verrückte Dinge, es gibt viel Situationskomik. Ich habe auch die Menschen sehr positiv beschrieben in dem Buch. Die Politik kommt extrem schlecht weg, auch die Propaganda im Land, da bin ich ganz klar. Aber die menschlichen Ergebnisse auf dieser Russlandreise waren ganz großartig, wie das eben mit Couchsurfing auch immer der Fall ist. Aber diesen humorvollen Ton, da haben mich die Ukrainer drauf hingewiesen, und da haben sie leider recht, der war schon 2016 nicht angebracht. Das war nach der Annexion der Krim, nach dem Kriegsbeginn im Donbass. Das war nach äußerst brutalen außenpolitischen Taten, Auftragsmorden. Der Tschetschenienkrieg war vorher. Also es war eigentlich schon damals nicht angemessen, da so was Verniedlichendes zu erzählen oder dazu humoristisch ranzugehen. Und ich habe manches, glaube ich, auch nicht richtig eingeschätzt. Also ich habe immer wieder zum Beispiel Leute gehört, die mir ihre Weltsicht erklärt haben. Da kamen Sachen auf, also dass die NATO kurz vor einem Angriff auf Russland steht, dass Europa kurz vor seinem Ende ist, weil alle entweder Muslime oder schwul sind, so eine Außensicht aus Russland, dass die Frage aufkam, wann Angela Merkel denn endlich Kaliningrad jetzt mal angreifen wird. Und ich habe das als absoluten absurden Unsinn abgetan, weil ja klar war, dass das so nicht stimmt. Aber da hätte ich besser hinhören müssen, weil genau so denken Menschen dort, wenn sie jeden Tag russisches Propagandafernsehen sich angucken. Und dementsprechend ist diese Gehirnwäsche so erfolgreich jetzt, dass sie auch den Krieg mittragen.
Wie ist denn eigentlich innerhalb der Ukraine die Stimmung zur ukrainischen Politik? Ihr habt ja sicherlich nicht nur über Russland, über Europa gesprochen. Ihr habt ja sicherlich auch über die Politik im Land gesprochen. Wie war denn da dein Eindruck?
Da hat sich manches auch gewandelt mit der Zeit. Also vor dem großen Angriff Russlands 2022 war Selenskyj nicht super beliebt. In dem Moment des Angriffs dann hat er natürlich alles richtig gemacht, was man richtig machen konnte, hat perfekt kommuniziert, hat sich klar positioniert, dass er jetzt nicht aus dem Land flieht, sondern dass er da bleibt und dass sich die Ukraine verteidigen wird, hat da genau die richtigen Worte gefunden. Das rechnen ihm die Leute natürlich hoch an. Aber mit der Zeit hat sich das so ein bisschen gewandelt auch. Und die Frustration ist groß. Natürlich gibt es Fehlentscheidungen, zum Beispiel, was die was die Mobilisierung im Land angeht, dass die nicht in großem Stil angegangen wurde, ist jetzt ein Problem. Gleichzeitig wäre es natürlich wahnsinnig schwierig gewesen, auch massiver zu mobilisieren, weil das für noch mehr Frust sorgt bei den Menschen. Also solche Fehler, die wirken sich schon aus. Und er ist nicht einfach nur unumstritten als großer Held beliebt in dem Land, sondern es gibt durchaus viele Kontroversen, viel Kritik.
Ich habe gerade schon gesagt, du hast ja schon öfter Bücher zum Thema Couchsurfing geschrieben, warst jetzt auch nicht unbedingt in den Ländern unterwegs, die man sich sofort als Urlaubsdomizil aussuchen würde. Da gab es ja durchaus auch ein paar kompliziertere Destinationen, würde ich mal sagen, wie eben zum Beispiel Russland, Ukraine, aber auch zum Beispiel Saudi-Arabien war dabei und so weiter. Wie ging das dann bei dir ursprünglich überhaupt mit dem Couchsurfing los?
Ich mache das tatsächlich seit über 20 Jahren mit verschiedenen Portalen. Ganz am Anfang war es noch ein deutsches Portal namens Hospitality Club, was ich genutzt habe. Und das ist seit Jahrzehnten quasi meine normalste Art zu reisen. Deswegen war das fast zu trivial für mich, da später anzufangen, Bücher drüber zu schreiben. Das war einfach das, was ich gemacht habe. Aber natürlich habe ich gemerkt, dass das einem einen sehr guten Einblick gibt in den Alltag, dass man mit Menschen in Kontakt kommt aus vielen Bereichen des Lebens. Es ist sicher kein kompletter Querschnitt deines Landes. Es sind schon eher die höher gebildeten, eher so die Mittelschicht. Also ich kann nicht sagen, dass ich da den kompletten Querschnitt und alle und jeden treffe. Aber es sind sehr interessante Leute und man findet als Journalist eben auch seine Geschichten. Und deswegen war das ideal als ein Mittel, um durch verschiedene Länder zu kommen. Und das erste Buch ging über den Iran, wo ich 2 Monate so unterwegs war. Und dort konnte ich halt so extrem gut genau durch diese Reiseart die Unterschiede zwischen öffentlichem und privatem Leben erkunden, die dort eben ganz extrem sind. Im Privaten passiert alles, was verboten ist. Die Leute brechen die Regeln, trinken Alkohol, haben Partys, lästern über die Regierung. Also alles, was in der Öffentlichkeit nicht geht, passiert dort. Und in der Öffentlichkeit, dann spielt man dieses Schauspiel größtenteils mit, zumindest damals noch mehr als vielleicht heute. Und da war eben diese Art des Reisens perfekt, um genau diese Geschichte über das Land zu erzählen. Und das habe ich aber auch bei weiteren Reisen immer wieder gemerkt, wie wertvoll das ist, in den Alltag reinzukommen, mit normalen Menschen zu tun zu haben, die sonst nicht in den Medien sind. Also es ist keine Elite, es sind nicht irgendwie die Politiker, Spitzensportler oder Professoren an der Uni, sondern wirklich so ganz normale Menschen, die sonst nicht in Büchern auftauchen würden. Und ich glaube, das macht es so interessant. Und da kommt man dann so sehr nah ran an die Realität eines Landes.
Am Ende weiß man ja aber immer nie so wirklich, was man zu erwarten hat, oder? Also wenn man irgendwo hinkommt, du weißt ja in der Regel nicht ganz genau, wie es da aussieht, wie die Menschen drauf sind, wie die so ticken und so weiter. Bist du da schon mal irgendwie so richtig auf die Nase gefallen oder zumindest so mit einem lächelnden Auge quasi auf die Nase gefallen, wo du dir gedacht hast, ja gut, da war ich jetzt auch schon irgendwie, da habe ich schon mal besser erwischt quasi.
Ja klar, das ist ein gewisser Überraschungsfaktor ist da immer dabei, auch was den Komfort natürlich der Schlafgelegenheit angeht, da ist die Bandbreite extrem hoch. Man sieht halt online ein Profil von den Leuten, wo meistens schon ein paar Infos drinstehen, was die so für Hobbys haben. Man sieht ein paar Fotos, also einen gewissen Eindruck kann man sich schon machen. Und manchmal merke ich schon, okay, hier versteckt sich vielleicht eine Geschichte. Also wenn jetzt in dem Profil steht, jemand ist LGBT-Aktivist in Moskau, dann weiß ich in dem Moment, das wird interessant, der hat was zu erzählen. Gleichzeitig gibt es natürlich diese Unvorhersehbarkeit, die ich teilweise sehr reizvoll finde, weil ich es mag, mich in Situationen zu stürzen, von denen ich nicht weiß, wie sie ausgehen. Aber klar, es kann schon mal auch sehr eigenartig werden. Also zum Beispiel in Vladivostok in Russland hatte ich einen Gastgeber, der sich als kompletter Rassist, Antisemit und Verschwörungsmythengläubiger herausgestellt hat, der von vorne bis der von morgens bis abends auf seinem iPad irgendwie sich die News zusammengegoogelt hat, die in sein Weltbild passten und mir gleich am ersten Tag damit kommen wollte, dass Auschwitz nicht passiert ist. Und es ging quasi stundenlang so weiter. Und da wäre ich wahrscheinlich ziemlich schnell abgereist, wenn ich nicht gewusst hätte, okay, ich bin für ein Buch hier und das ist eigentlich eine Episode, die Realität ist in diesem Land und die sich zu erzählen lohnt. Und deswegen bleibe ich jetzt und höre mir das an und schreibe dann nachher darüber. Und das ist manchmal so das Korrektiv für mich, dass dadurch, dass ich weiß, ich werde drüber schreiben, dadurch lassen sich manche Negativerfahrungen quasi viel besser aushalten, weil wenn es richtig irre wird, dann habe ich am Ende ein gutes Kapitel fürs Buch.
Du hast gerade ein Negativbeispiel angesprochen. Gab es denn mal eins, wo du komplett positiv überrascht warst von dem, was dich da erwartet hat und warum?
Das gab es ziemlich oft tatsächlich. Also viele von diesen Begegnungen waren einfach so positiv, so lehrreich auch. Also dass ich, der Wahnsinn ist es einfach, wenn ich wirklich etwas dazulerne, etwas erfahre, was mir so nicht klar war. Und das ist halt ganz oft der Fall. Und also ein Beispiel, zum Beispiel ein 60-jähriger Gastgeber im Norden des Iran, namens Mohammed, der den Spitznamen Funman hatte, was schon ein bisschen absurd klang. Da wusste ich schon, okay, der nennt sich in seinem Profil Funman, ist nicht die normale Altersgruppe, die bei Couchsurfing aktiv ist. Das wird irgendwie interessant. Und das war so ein wahnsinnig extrovertierter, sehr lauter Typ, der einfach so eine Lebensphilosophie hat, dass das Wichtigste ist Spaß haben. Was ich zunächst so ein bisschen flach fand. Ich meine, ich habe studiert und habe intellektuelle Eltern. Da denkt man, das ist erstmal so ein bisschen trivial, wenn jemand durchs Leben geht und einfach sagt, Spaß haben ist das Wichtigste. Und ich habe aber nach und nach kapiert, dass das für ihn eine Überlebensstrategie ist in einem Land, in dem extreme Restriktionen gelten, in dem sehr starre Regeln herrschen und dass er sich da irgendwie seine Freiheiten sucht, indem er mit diesem breiten Lächeln und einer solchen Lebensphilosophie durch die Welt geht. Und es war ein bisschen herausfordernd. Der hat mich als soziologisches Experiment betrachtet und ständig mitgenommen in Situationen, wo ich irgendwelche Challenges erfüllen musste. Also hieß es hier in der Bibliothek, geh doch mal da zu der Frau, fang ein Gespräch an. Oder hier, jetzt sind wir auf einer Hochzeit und du redest mal ein bisschen mit den Leuten da. Er hat das dann immer aus der Ferne beobachtet und fand es wahnsinnig komisch, wie die Leute auf mich reagiert haben. Für mich war es ziemlich anstrengend, aber am Ende entstehen so natürlich interessante Buchkapitel auch wieder. Und ja, von dem habe ich wirklich gelernt, Spaß haben ist gar nicht so verkehrt.
Weil du gerade auch dieses Beispiel ansprichst, auch die Menschen, die du in der Ukraine getroffen hast, die sind ja alle in Situationen, in denen Teile ihrer Freiheit auf die ein oder andere Art und Weise beschnitten werden, in der sie Angst haben müssen um ihr Leben, um vielleicht das Leben der Angehörigen, um Wohlstand, den sie vielleicht noch haben, der bedroht wird durch, und sei es nur der nächste Raketenangriff. Hast du festgestellt oder verstanden auch für dich, warum diese Menschen in diesen Ländern noch sind? Also warum diese Menschen bleiben und nicht versuchen, zumindest in der Region des Landes zu kommen. Es muss ja immer nicht gleich die ganz komplette Auswanderung sein, aber zumindest in einen Teil des Landes zu kommen, in dem sie halbwegs unbesorgt leben können oder eben dann tatsächlich ganzes Land verlassen.
Das hat sicher oft ganz individuelle Gründe und natürlich gilt grundsätzlich weiterhin im Kriegsrecht in der Ukraine, dass Männer zwischen 18 und 60 das Land nicht verlassen dürfen. Es gibt viele Beispiele, dass Leute das versucht haben, über die Grenze zu kommen, was aber auch zu schlimmen Konsequenzen führen kann, dass man dann quasi zwangseingezogen wird zum Militär zum Beispiel. Und ich habe zum Beispiel in Kostiantynivka einen Gastgeber gehabt, 57 Jahre alt, Alexander, der da wirklich sehr nah an der Front lebt. Also damals waren das etwa 20 Kilometer bis Bachmut von dort bis zur Front. Jetzt sind es nur noch etwa 10, weil Chassiv Yar direkt davor liegt. Und der war Immobilieninvestor, hatte 8 oder 10 Immobilien in den besten Lagen in lauter Städten, die inzwischen von Russen besetzt sind. Zwei dieser Häuser wurden auch zerstört in Bachmut. Er hat quasi alles verloren im Leben. Er hat nur noch das Haus, in dem er jetzt lebt. Und er sagt, da will er jetzt nicht raus, da bleibt er bis zum Letzten, weil das alles ist, was ihm geblieben ist. Seine Familie ist in Deutschland, also seine Ex-Frau und die zwei Töchter leben in Deutschland, aber er sagt, er wird da bleiben, weil das eben alles ist, was er hat. Und ich glaube, viele Leute sehen auch nicht so die Perspektive, was besser wird, wenn sie fliehen, wenn sie dann diesen Flüchtlingsstatus haben und auf Fürsorge, auf Almosen quasi angewiesen sind und sich dort nicht selber über Wasser halten können. Also das ist schon eine sehr schwierige Entscheidung, dann zu gehen. Aber manchmal, gerade so in Frontnähe, kann man es kaum glauben, dass die Leute da weiter ausharren und nicht einfach versuchen, wegzugehen.
Du warst schon in einer ganzen Menge Länder unterwegs. Warst dort Couchsurfen? Gibt es denn auf deiner Bucketlist noch Länder, wo du sagst, da möchtest du es gerne mal ausprobieren?
Oh, ich habe noch eine lange Liste tatsächlich von Ländern, die in Frage kommen für weitere Buchprojekte. Und das hört nicht auf. Und leider hört es auch nicht auf mit Ländern, die so eine gewisse politische Problematik haben, die also gut in die Serie reinpassen würden. Mir gehen auf jeden Fall die Ideen noch nicht aus, aber es kann natürlich auch mal ein Land sein, was nicht so kontrovers ist in der globalen Politik.
Wenn du eins von der Liste wählen müsstest und morgen losfliegen könntest und alles quasi funktionieren würde, also du dich darauf verlassen könntest, dass alles funktioniert ohne größere Probleme, welches wäre das?
Das finde ich tatsächlich gerade sehr schwer zu sagen, weil ich mental derartig bei der Ukraine noch bin. Das ist jetzt nicht mehr das Gefühl, ich mache hier so eine Serie von Büchern und alle zwei Jahre das nächste, sondern ich bin einfach so komplett emotional und in Gedanken nur bei diesem Land, weil dort die schlimmste Krise Europas unserer Zeit sich gerade abspielt, die so viel Bedeutung hat für die Zukunft von uns allen im Prinzip, für geopolitische Strukturen, für Machtverhältnisse weltweit. Das wird dort gerade verhandelt und dazu gibt es diese absolut fürchterliche menschliche Tragödie jeden Tag, dass da immer mehr Menschen sterben und immer mehr Menschen traumatisiert sind. Ich kann gerade nicht weg von dem Gedanken, also mich noch mit dem Land länger zu beschäftigen. Von daher fällt es mir echt schwer. Also vielleicht würde ich sagen, Indien wäre das nächste Land, wenn du mich jetzt so spontan fragst. Aber es ist einfach wahnsinnig weit weg von meinem Denken im Moment. Also diese 8 Monate haben mich so aus der Bahn geworfen und so bewegt, dass ich da nicht einfach so weitermachen kann mit dem Nächsten. Ich finde es teilweise auch gerade absurd, so diesen üblichen Buch-Medienmarathon zu machen. Man geht in die Radiosendung oder ins Fernsehen und berichtet von dem Buch, hofft, dass jemand das Buch in der Kamera kurz zeigt und dass es sich dann ganz gut verkauft. Aber und dann kommt das nächste Thema, dann kommt was über das Wetter und dann kommt was über den Hundezüchterverein. Und da zwischen diesem ganzen Entertainment versucht man mit seinem Buch da unterzukommen. Und dann bei einem Thema, was einfach so unfassbar wichtig und relevant ist, wo es um Leben und Tod geht, wo es auch um Leben und Tod meiner Familie, also der Familie meiner Freundin in Kiew geht. Es ist komplett absurd irgendwie, das einfach so als weiteres Buch zu betrachten. Dieses Thema ist einfach zu groß.
Weil du es auch gerade ansprichst, gerade in diesen Zeiten, in denen wir per Eilmeldung gefühlt jede Frontbewegung irgendwo mitbekommen, aber eben auch nur diese Informationen mitbekommen. Also wir sehen Zerstörung, wir sehen Soldaten, wir sehen Panzer von A nach B fahren, irgendwelche Luftangriffe und ähnliches. Wir bekommen aber eben sehr selten mit, wie es den, ich sage jetzt mal, normalen Zivilisten im Land ergeht, welche Folgen es für diese Menschen hat. Themen, die du mit deinem Buch ja sehr sichtbar machst, aber die ja eigentlich noch viel, viel mehr in den Fokus gestellt werden müssten, damit wir normalen Menschen in Frieden lebenden Menschen in Ländern, die vielleicht auch eine Unterstützungsleistung für die Ukraine erbringen, besser verstehen können, was dieser Krieg eigentlich auch mit der Bevölkerung vor Ort macht. Warum fällt es uns denn gerade wir Medienmenschen, warum fällt es uns denn oft auch so schwer, genau diese Seite des Krieges zu zeigen, die ja eigentlich ja, mindestens genauso wichtig ist wie die Diskussion darüber, ob die Front jetzt wieder 5 Kilometer in die eine oder in die andere Richtung gewandert ist.
Ja, das ist ganz schwer zu sagen, woran das eigentlich liegt, weil ich spüre auch in meinen Vorträgen, dass da ein wahnsinniges Bedürfnis ist, diese menschlichen Geschichten zu hören aus auf Augenhöhe Begegnungen mit normalen Menschen, die dieses Drama durchmachen, dann versteht man viel mehr über den Krieg. Und man ist natürlich wahnsinnig ermüdet von Berichten von dem nächsten Raketenangriff. Dann sieht man, wie viele Tote da waren, viel Zerstörung wieder. Es wiederholt sich halt. Und das menschliche Gehirn funktioniert einfach so, dass wir eine Art von Wiederholung in den News irgendwann mit Abstumpfung dass wir auf diese Art von Wiederholung der News mit Abstumpfung reagieren. Man kann auch nicht ständig emotional sich da so reindenken. Ich habe volles Verständnis dafür. Es ist natürlich, ich versuche es ja auch auszublenden. Ich würde am liebsten mal 3 Tage keine News über Truppenbewegungen in der Ukraine und irgendwelche Zerstörungen und Raketen lesen. Aber es ist halt einfach weiter Realität. Und das Absurde ist doch, dass zum Beispiel jeder in seinen Kopf reindenken kann, wie er sich gefühlt hat am 24. Februar 2022. Was man da empfunden hat, diese unfassbare Ungerechtigkeit, dass das große Russland einfach sein Nachbarland überfällt und da mit Panzern reinfährt und anfängt, alle zu töten, die denen quasi in den Weg kommen. Was für ein kompletter, dummer, hirnloser Wahnsinn. Und dieses Anfangsgefühl ist, wenn man in sich reinhört, nicht mehr so stark vorhanden, obwohl der Krieg jeden Tag genauso schlimm ist wie am ersten Tag. Er ist sogar jeden Tag schlimmer, weil noch mehr Leute inzwischen gestorben sind. Und ich glaube, es ist einfach unfassbar wichtig, sich da viel stärker wieder mit Empathie auch reinzudenken und viel mehr an die Menschen zu denken. Ich glaube, ein Faktor ist noch, dass einfach so eine normale, nette Geschichte über alltägliches Leben im Krieg, dass das nicht so gut klickt auf Online-Portalen, dass das nicht so viele Leser findet und dementsprechend dann nicht so oft gemacht wird.
Ich danke dir in jedem Fall sehr dafür, dass du mit deiner Arbeit, mit deinen Büchern diese abstrakte Ebene des Krieges oder des Konfliktes oder der gesellschaftlichen Herausforderung, je nachdem in welches Land wir schauen, in dem du auch unterwegs warst, so ein Stück weit durch Geschichten aus dem normalen Leben erweiterst, damit es eben am Ende nicht mehr so abstrakt ist und damit wir uns auch besser in die Menschen vor Ort hineinfühlen können, damit wir nachempfinden können, wie es diesen Menschen in diesen Regionen geht und dann auch besser verstehen können, warum es so wichtig ist, uns auf die eine oder andere Art und Weise zu engagieren und zu helfen. Vielen Dank dir für deine Zeit, für deine Arbeit und das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.